Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die chinesischen Festspiele im Crucible Theater von Sheffield gehen weiter. Die Snooker-WM dieses Jahr steht ganz im Sinne der chinesischen Dominanz. Darüber sprechen wir über die beiden Matches, die gestern endeten und die vier, die begonnen haben. Und wir haben natürlich wieder O-Töne vom Media Day für euch. Damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clearance und zu der begrüßen wir auch Kati Hartinger. Moin Kati!
Guten Morgen, Christian. Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht mit den chinesischen Spielern, denn ich erinnere mich an die erste Phase der chinesischen Dominanz, wo dann das oft damit endete, dass jemand so ins Achtelfinale kam, vielleicht noch Viertelfinale, aber dann war zum Halbfinale doch wieder Schluss und das verpuffte so. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr so wird, ne? Denn das hat schon eine andere Qualität, was wir hier beobachten. Und ich persönlich hatte gestern auch wieder sehr, sehr viel Spaß mit Xi Jiahui.
Den hatte ich auch und ich glaube, die Zuschauer ebenfalls. David Gilbert vielleicht nicht so unbedingt, ne? Der war nach der ersten Session ja schon deutlich im Rückstand und hat da auch gestern nicht mehr viel dran drehen können, auch wenn er kurz davor war, einem Zuschauer 25.000 Pfund zu verschaffen.
Ja, der Bonus war gestern auch wieder wirklich mitten im Rampenlicht. Man hat ja den, finde ich, sehr sympathisch aussehenden Herrn auch gesehen. Der wurde eingeblendet, ja, und David Gilbert versuchte es und machte das auch sehr, sehr gut, ne? Und ich habe schon meinem Papa Bescheid gesagt, jetzt komm mal rüber, ne? Aber er hat dann verschossen und er hat noch dazu verschossen, den undankbarsten Ball bei einem Maximum Break, vielleicht nach der ersten schwarzen oder der letzten schwarzen. Auf dem dritten Platz ist es doch eigentlich der Frame-Ball dann. Es wurden 72 Punkte nur bei David Gilbert und er verschoss dann, ja, und dann waren die Maximum-Träume wieder ausgeträumt, ne, auch für den sympathischen Herrn. Ja, und damit hatte Xi Jiahui nochmal die Chance, sich den Frame natürlich auch zu holen. Und das sah auch tatsächlich lange danach aus, aber er hat es dann auch verhauen bei der letzten roten. Damit hatte ich nicht gerechnet eigentlich. Ich dachte, der zieht das durch und holt sich den Frame noch, trotz des Maximum-Versuchs. Aber nein, so war es nicht. Er hat auch mal verschossen, ist halt auch nur ein Mensch. Und David Gilbert hat dann den Frame sich geholt, hat danach auch noch mal versucht aufzudrehen. Aber am Schluss, also ich meine, Xi Jiahui war einfach zu stark und hatte sich am Anfang des Matches schon einen zu hohen Vorsprung erarbeitet. Als David Gilbert gemerkt hat, dass er im Crucible ist und er eigentlich im Crucible gut spielt und dann angefangen hat, so Crucible gut David Gilbert-mäßig auch zu spielen, da war es schon zu spät.
Und es ist eigentlich lustig, weil wir warten ja häufig darauf, dass jemand sein erstes Match im Crucible gewinnt, also dein Erstrundenmatch. Xi Jiahui wartet dann darauf, noch ein Erstrundenmatch zu verlieren im Crucible.
Ja, das ist schon eine krasse Quote, ne? Der gewinnt jedes Erstrundenmatch, was er da bisher gespielt hat, ne? Jetzt drittes Mal in Folge. Absolut beeindruckend. Also wie gesagt, ich würde ihn sehr, sehr gerne als ersten chinesischen Weltmeister sehen. Ich weiß, dass rein fachlich, objektiv gesehen, da andere vielleicht die Nase vorn haben. Aber ja, Xi Jiahui, ich fände das toll.
Er ist in der oberen Turnierhälfte, also wo auch schon einige Turnierfavoriten rausgegangen sind. Allerdings in einem Viertel mit Ronnie O'Sullivan und Max Selby. Also einfach wird es nicht. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ein weiterer Chinese erreichte ebenfalls die zweite Runde und das war Ding Junhui, der quasi genau den Grundstein, und das müssen wir ihm dann auch wirklich zusprechen, den Grundstein gelegt hat für das, was wir dieses Jahr oder vor allem jetzt die letzten Jahre sehen im chinesischen Snooker. Es war am Ende dann doch sehr souverän gegen den Herrn Schürti. Da kann man mal so ein Stück weit sehen, wie sehr so ein Rückstand in den ersten paar Frames dann doch was ausmacht, ne? Weil wenn Schürti das ganze Match so gespielt hätte wie Ende der ersten Session und in der zweiten Session phasenweise, dann wäre das deutlich offener geworden.
Ja, tatsächlich. Also Ding war schlagbar in diesem Match. Und ich glaube, Zach Schürti hätte ihn auch geschlagen, wenn er halt nicht Debütant gewesen wäre. Und da sind wir jetzt wirklich par excellence bei der These, die ich immer noch vertrete, man muss sein erstes Match im Crucible nicht gewinnen. Ja, Zach Schürti hätte das gewinnen können, der hatte es drauf, das hat er gezeigt in den Frames 9 bis 13, wo er innerhalb von 5 Frames 4 Century Breaks gespielt hat, was ein neuer Rekord ist. Das ist Crucible History, die jetzt hier wieder geschrieben wurde. Es gab ein paar Leute mit 3, Jackson Page zum Beispiel bei ihrem Debüt, aber Zach Schürti, der erste, der 4 Century Breaks gespielt hat bei seinem Crucible-Debüt. Ich meine, hätte man das getippt, Wahnsinn, oder? Also ich meine, nach der Quali-Leistung, die war superb, die der Security da gezeigt hat, völlig klar. Aber dass er jetzt diesen Rekord aufstellen würde, absolut fantastisch, absolut krass. Und ja, wie gesagt, wenn er das am Anfang des Matches auch schon hätte zeigen können, anstatt mit 0-4 in Rückstand zu geraten, direkt am Anfang, dann hätten wir ein anderes Match gesehen und Security hätte da wirklich auch noch Chancen gehabt. Also kam einfach quasi ein Tick zu spät rein in dieses Match, was man ihm nicht zum Vorwurf machen kann, weil das war sein erstes Crucible-Match. Aber das war dann, ich ärgere mich ein bisschen, dass es dann so eine gute Auslosung wieder mal war für Ding Junhui, der jetzt halt einen Debütanten erwischt hatte. Weil ich glaube, wenn der jetzt jemand anderen erwischt hätte, ne, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, auch in Sachen Crucible eben, sagen wir mal den David Gilbert oder so, dann wäre das, glaube ich, anders ausgegangen.
Das vielleicht, aber nichtsdestotrotz ist Ding Junhui Chinese Nummer 5, der ins Crucible einzieht, also ins achte Finale vom Crucible einzieht dieses Jahr. Ein weiterer wird auf jeden Fall noch folgen und eventuell auch ein siebter, und das ist schon eine brillante Statistik, ne? Also die stellen jetzt nicht nur einfach mal 6 Leute mindestens, sondern sind die mit den meisten Spielern vertretene Nation im Achtelfinale. Also das ist schon die Zäsur, die wir dann irgendwann erwartet hatten.
Genau, und das bleibt natürlich auch eine spannende Entwicklung. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Kalender nächste Saison wieder sehr stark chinesisch besetzt sein wird und sehr schwach europäisch, kontinentaleuropäisch. Und ja, das sind die Entwicklungen, die wir jetzt im Snooker miterleben. Ne? Nachdem wir auch jetzt ein Jahrzehnt andere Entwicklungen gesehen hatten, jetzt haben wir das. Und das waren tolle Leistungen, jetzt insbesondere von Cedar Hui. Ding Junhui muss sich noch steigern. Also das kann man gar nicht anders sagen. Ja. Wir hatten auch, ich meine, auch das vielleicht schlechteste bisher Match in der ersten Runde ist rein chinesisch besetzt, ne? Mit Zhang Anda und Fang Yung-Chu. Das muss man auch sagen. Also das war bisher das Drögeste, was das Crucible dieses Jahr zu bieten hatte.
Das stimmt. Also, wie gesagt, das waren die beiden Matches, die gestern beendet wurden. Cia Hui und Ding Junhui ziehen in die nächste Runde ein. Ich finde das wirklich schon ein Stück weit beeindruckend, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass eine Riesenanzahl Spieler gesperrt wurde von den Chinesen, ist das immer weiter beeindruckend, was da passiert. Und naja, wenn du schon angesprochen hast, dann kommen wir zu dem Match Zhang Anda gegen Fang Yung-Chu. Ich glaube, es gibt Matches, die gehören einer Person, und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, Andreas hat uns nicht gesagt, dass er ins Crucible fährt dieses Jahr, weil er ein Ticket für dieses Match hat.
Ich glaube auch, also wenn Andreas sich ein Ticket gekauft hat, dann absolut für dieses Match. Das läuft nicht so rund jetzt bisher. Die haben es auch nicht geschafft, ihre Session zu Ende zu spielen. Ne? Die mussten nach 8 Frames aufhören, 5-3. Zwischendurch dachte ich, sie würden nach 6 Frames aufhören müssen. Also es hat sich gezogen, da müssen wir schauen, was uns noch erwartet am heutigen Tag. Aber ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, Christian, du bist ja morgen in wichtiger Mission unterwegs und deswegen sieht es aus, als hätte ich das Vergnügen, morgen mit Andreas aufzunehmen. Grüße gehen jetzt schon raus. Ich freue mich jetzt schon auf diese Match-Zusammenfassung. Möchte aber an der Stelle auch nochmal sagen, dass Zhang Anda wirklich alles andere als dröge war bei diesem Green Carpet Event, sondern so gut gelaunt, flashy, angezogen und immer mit ganz, ganz viel Zeit auch für die Fans. Also das ist am Tisch ein anderer Typ als neben dem Tisch. Das muss man auch sagen.
Zhang Anda gegen Fang Yung-Chu wird heute in der Morgensession, Nachmittagssession und Abendsession beendet. Judd Trump stieg gestern.
Ja, ganz genau. Ohne ein 50er-Break. Ohne ein 50er-Break ist er.
Alle anderen Matches werden auf dem anderen Tisch parallel dann gespielt und sind trotzdem noch schneller. So, nein. Wir kommen gleich zum Spielplan, aber wir müssen jetzt erstmal dann auch über ein konträres Match sprechen, nämlich über eins der besten vielleicht bisher, mit Sternchen in der End- oder Mittel- bis Endphase. Judd Trump gegen Zhu Yulong. 6-3 für Judd Trump. Das wäre jetzt nicht so die Riesenüberraschung. Für mich ist die Leistung von Judd Trump aber schon ein Stück weit überraschend. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er zum einen in den letzten Wochen jetzt nicht mehr so die beste Form dieser Saison hatte und zum anderen ja unter einer Mandelentzündung / Angina leidet oder gelitten hat jetzt, was wohl auch der Grund war, dass er beim Media Day nicht dabei war. Aber wie er phasenweise gestern gespielt hat, vor allem zu Beginn des Matches, das war überragend.
Ja, das ist korrekt. Also ich bin auch dem Judge Trump dankbar, dass er nicht beim Media Day war und uns alle angesteckt hat. Also zumindest, ne? Also das hat, also wir kennen das ja aus Berlin. Was waren da schon schniefende Spieler in irgendwelchen Pressekonferenzen, wo du dir irgendwie 3 FFP2-Masken übereinander anziehen wolltest? Also in dem Sinne, Judge Trump jetzt aber wieder am Tisch. Ich finde, man merkt schon, dass er noch angeschlagen ist, ne? Und ich hoffe, er kommt gut durch dieses Turnier, macht keinen Blödsinn, ne? Überanstrengt sich nicht. Aber bisher sah das sehr, sehr gut aus gegen Zhu Yulong, wobei ich in Frame 1 schon direkt enttäuscht war, weil das hätte ein Century Break werden müssen. Und wir suchen ja die Century Breaks wie die Ostereier bei Judd Trump, denn der möchte sich ja noch diesen 100.000 Pfund Sonderbonus gönnen, wenn er es als erster Spieler schafft, 100 Century Breaks in dieser Saison zu spielen. Ja, und er hat in dieser Session nur eins geschafft. Das war die 117 im 5. Frame. Das war schön, das war nett. Aber das war zu wenig, finde ich, für die Statistik. Ja? Wie gesagt, die 93 mindestens hätte es werden müssen, aber auch bei den anderen Breaks, das waren dann immer so 60 Punkte plus minus. Also da hätten noch 40 gefehlt aus meiner Perspektive. Da hätten wir eigentlich im Grunde den Sack diese Session quasi schon zumachen können. Aber gut, das ist vielleicht Meckern auf hohem Niveau. Ich freue mich ja schon, dass wir jetzt auch diesen Spannungsbogen mit dem Bonus haben. Ich finde, man kann das durchaus auch kritisieren, weil mit 100.000 Pfund könnte man in Gdynia schon irgendwie ein halbes Turnier veranstalten, ne? Ein Pro-Am oder ein PTC wieder auferstehen lassen. Hätte ich persönlich jetzt mehr Lust. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Judd Trump am Hungertuch nagt oder jetzt sonst nicht motiviert wäre, Century Breaks zu spielen, ne? Und immer bei 95 aufhören würde. Also glaube ich irgendwie nicht. Aber gut, das nur die Seitendiskussion, ähnlich wie Zhu Yulong, der in diesem Match auch zu einer Seitendiskussion verkommen ist, bis er dann im 9. Frame noch die 95 ausgepackt hat. Immerhin, aber sonst war da nicht so viel los bei ihm.
Das stimmt, also Zhu Yulong, die beste Phase tatsächlich im letzten Frame, dieses Break kam ein Stück weit aus dem Nichts bei ihm, auch wenn er sich den umkämpftesten Frame, den 7. ja dann auch noch geholt hat, der wirklich sehr lange dauerte und erst auf die Farben entschieden wurde. Bin mal gespannt, wie sehr dieser letzte Frame da noch entscheidend werden kann. Das Match wird heute beendet in der Abendsession ab 20 Uhr, also wieder Abendsession für Judge Trump. Parallel dazu wird das letzte Erstrundenduell gestartet, was für Kati mit das beste Erstrundenduell ist. Mark Selby gegen Ben Woolaston, das Leicester-Duell. Und du hast mit dem guten Herrn Mark Selby ja auch am Media Day gesprochen.
Mark, great talking to you. We've been here a year ago and it seems like a lot of things have changed since then. Does it feel that way for you?
Yeah, for sure. It's been a long season, you know, traveling to different places around the world. It's been quite hectic, and with me having a better season this year and doing a little bit better, obviously I've been away for a little bit longer, where last year it was sort of straight to a tournament and then straight back home. So, but it's been good, you know, this season so far. I've enjoyed it and looking forward to having a break now after this tournament.
Now, first up, you're playing Ben Woolaston. How does it feel?
Oh, yeah, I was gutted when the draw came out. I mean, Ben and Joe and probably Dave Gilbert are the three who I didn't want to play. Obviously, I practiced with Ben quite a lot over the years, so I was disappointed to draw him, you know, because I wanted him to play somebody else and have a good run himself. So the only good thing is that one of us is going to get through to the last 16, so rather than if it was not playing each other, then we could potentially both go out in the first round. So at least that's a positive that one of us will go through.
And you were right there when they did the draw. How did it feel to experience that, like, right there?
Yeah, it was good. It was different because normally I'm just, like, sat at home just listening to it on the radio like everybody else. So to actually be there and experience the draw was good. Quite exciting going to the BBC studios and seeing how it's all done. It was good fun.
Could you believe when they drew Ronnie against Ali?
Oh, no, because we was talking about that just before the draw, saying, obviously, like, who do you think, who will play who? And I said, like, Ali's probably one of the toughest qualifiers coming through because he's been to the final here before and he knows what it takes to get to the end of the tournament. And obviously with Ronnie and Ali, sort of previous at the Masters final. It just seemed to be a coincidence that that was always going to happen.
Mm-hmm, for sure. Now, a word about Ben, please. He's been away from the Crucible for the longest time and now he's returning. That must feel pretty special.
Yeah, it would be great for him, you know. I mean, obviously, I still remember his first time when he was here in, I think it was 2012 years ago, so what, 2013? I remember he played Ali Carter and I was sat at the top cheering him on and rooting for him. But yeah, 12 years is a long time, you know. A lot have happened since then and it'll probably feel like it's his debut again going out there because it's been that long. But you know, obviously so chuffed for him to qualify for sure.
Well, the first time I was at the Crucible, you were the reigning and defending champion and you fell victim to the curse.
Yeah.
Now Kyron Wilson is up against it and he's making a bit of a show of it with the destroying mirrors and all of that.
Yeah.
So do you remember playing against the curse all those years ago?
Yeah, I think 2015 I played Kurt Mafflin first game and only just got through that and then lost to McGill. So yeah, it's difficult because having been a first time winner, everyone sort of talks about it because it's never been done. But at some stage, obviously, it is going to get broken, I think. And why not this year? You know, Kyron's had a great season leading into the World Championships. He's got huge self-belief that he can go on and do it. And he's got a great game which suits this venue as well. So he's got every chance to do it, but the curse is there for a reason, I suppose. Mm-hmm.
Now, we've had a very interesting green carpet event this afternoon. How did you like that?
Yeah, it was different. It was good. It was very good. Like, the amount of people there was, like, really good, supporting everyone who was walking down. So that was nice. And seeing a lot of, like, different faces, doing autographs and signatures was quite nice and shows how much the game's well supported here.
Mm-hmm. Well, thank you, Mark, for the conversation and all the best for the World Championship.
Thank you very much. Good to see you.
Ja, also Max Selby, ich finde ja immer einfach ein unfassbar sympathischer Typ. Wenn der in den Raum kommt, dann strahlt erstmal alles eigentlich.
Genau, dann lachen alle. Trotzdem in den Interviews ist er irgendwie immer der Kürzeste. Also das kann man auch nicht anders sagen. Die Max Selby-Interviews sind immer die kürzesten, aber mittlerweile ja auch schon Tradition hier bei Total Clearance. Deswegen wollte ich ihn unbedingt auch wieder interviewen. Und ja, er ist nicht begeistert von seiner Auslosung. Ben Wollaston ist nicht begeistert von seiner Auslosung. Es muss aber trotzdem sein. Bens Familie wird auf dem Balkon sitzen. Ich freue mich auf dieses Duell und ich hasse es jetzt schon. Ich werde mich am Fernseher festkleben für diese beiden Sessions. Ich finde es schade, dass es ausgerechnet das letzte Duell ist in der ersten Runde, während die zweite Runde schon so halb anfängt. Aber gleichzeitig zwei Abendsessions, das ist ja auch irgendwo Primetime für Snooker-Fans und das hat dieses Duell auch durchaus verdient.
Und wir haben ja auch noch ein bisschen was zu besprechen von gestern. Es wurden ja 4 Matches gestartet, die allesamt heute beendet werden. Bei einem steht noch ein Fragezeichen dahinter, ob es wirklich heute beendet wird. Parallel zu den ersten 2 Frames von Zhang Anda und Peng Yongshu lieferten sich Sean Murphy und Daniel Wells 9 Frames mit einem besseren Ende bisher für Sean Murphy. Und da muss man leider zugeben, dass Daniel Wells bisher ein grandioses Debüt im Crucible spielt, trotz eines 2-7 Rückstands. Da war leider nicht viel zu holen.
Ja, ganz interessantes Match, oder? Der erste Frame ging an Sean Murphy. Daniel Wells musste erstmal ankommen im Crucible, ne, so wie es halt ist. Der hatte auch dem Shane McDermott ein gutes Interview gegeben, ne, wo er auch auf seine Alkoholprobleme eingegangen ist und dass er jetzt kein Alkohol mehr trinkt und ihm das besser tut. Und das verlangt natürlich immer Respekt. Und ja, ich wünsche dem Daniel Wells wirklich alles Gute, weil das ist also basierend auf allem, was ich über ihn weiß, wirklich ein super sympathischer, lieber Kerl. Und zeigte dann auch, dass er Snooker spielen kann, direkt im zweiten Frame. Hallo, es ist sein zweiter Frame im Crucible. Es sollte der erste Frame werden, den er im Crucible gewinnt. Und es wurde eine 131 Total Clearance. Kann man sich das vorstellen? Eigentlich nicht. Also wenn man mir vorher gesagt hätte, Daniel Wells kommt ins Crucible und spielt in seinem zweiten Frame eine 131er Total Clearance gegen Sean Murphy, also, ich hätte mich gefreut, aber ich hätte es nicht so richtig geglaubt. Also, der ist wirklich über sich hinausgewachsen in diesem Frame. Das Problem ist, danach kamen dann so ein paar leichtere Fehler, ne? Und irgendwie hat er es nicht geschafft, diesen Schwung so richtig mitzunehmen. Sean Murphy dann aber auch sehr, sehr gut unterwegs. hat mal wieder gezeigt, dass wir ihn vielleicht auf dem Zettel mehr hätten haben müssen in der Vorschau. Hat eine 63 gespielt, dann ein Century Break 100 glatt, eine 57 und dann natürlich, ja, muss er nochmal einen hier draufsetzen. Ja, die, ja, die, ja, da 138. Naja, toll. Nett. Aber dann kam Daniel Wells wieder im 7. Frame. Es wurde der nächste Frame, den er gewonnen hat. Sein 2. gewonnener Frame im Crucible wurde wieder ein Century Break. Eine 109. Also bisher, und dann, gut, dann kam Sean Murphy wieder mit 76, 89. Also das war wirklich tolles Break-Snooker. Wir hatten keinen Frame ohne einen Break von mehr als 50 Punkten. Also genau wirklich umgekehrt zu Shanghai gegen Pang Yong-Chu. Und Daniel Wells jetzt mit dieser herausragenden, auch bisher historischen Quote, dass er alle Frames, die er im Crucible gewonnen hat, mit einem Century Break gewonnen hat. Also das sind doch Glanzmomente. Und ich meine, wenn du den Sean Murphy jetzt nicht schlägst bei deinem Crucible-Debüt, ja, was du ja nicht gewinnen musst, dann hast du 2 Century Breaks da schon gespielt. Das ist ein Traum. Das ist ein absoluter Traum.
Also das Match wird heute in der Morgensession sicherlich beendet, während Zhang Anda und Pang Yong-Chu dann 2 weitere Frames absolvieren werden. Sean Murphy gegen Judd Trump scheint so ein bisschen das logische Achtelfinale jetzt zu sein dort. Mal sehen, ob da noch ein Stück weit was passiert. Heute Nachmittag wird dann Ronnie O'Sullivan gegen Ali Carter beendet werden. Die spielten gestern ihre erste Session und ich muss sagen, sie war dann ein Stück weit unterwältigend. Also da hatte man sich doch deutlich mehr von erhofft, von einem Match dieser beiden. Ich muss aber auch zugeben, mir hat Ronnie O'Sullivan am Snookertisch, und zwar wirklich nur am Snookertisch, dann doch ein bisschen gefehlt. Das hat man so gemerkt, als er dann mal ab und an in den Bällen war, was leider nicht oft der Fall war.
Ja, das war jetzt auch nicht das Festival der hohen Breaks, oder täuscht mich meine Erinnerung da, Christian? Nee. Das waren immer wieder so Ronnie O'Sullivan-Ansätze und dann waren es, also, nee, komm, ich muss anders anfangen, Christian, weil ich habe mich massiv geärgert über Ali Carter. Also klar, der Mann hat ja auch gesundheitliche Probleme mit seinem Nacken, okay, schön, aber ganz ehrlich, da, also Ronnie O'Sullivan, der wäre wirklich schlagbar gewesen in dieser Session und Ali Carter geht da raus mit einem 4-5 Rückstand, da, also da weißt du schon, also wirklich wieder, meine Güte, ja, da hat wieder der Ronnie O'Sullivan, die Ronnie O'Sullivan-Aura zugeschlagen und so hat den genau erwischt, der immer so tut, als wäre er immun gegen die Ronnie O'Sullivan-Aura. Also ganz ehrlich, Ali Carter, was der an einfachen, an völlig unnötigen Fehlern gemacht hat, der hätte mit 4-0 führen müssen stattdessen oder vielleicht mit 3-1, stattdessen Ronnie O'Sullivan 3-1 vorne. Also das war dann in der Hinsicht, wenn man jetzt wirklich mal gesundheitliche Sachen ausklammert, rein statistisch sozusagen ein peinlicher Auftritt von Ali Carter, der seine Chancen nicht genutzt hat. Und ja, irgendwann, also ich meine, wenn du dem Ronnie O'Sullivan genug Chancen gibst, der irgendwann wird der den Tisch auch abräumen. Also da kann man sich, glaube ich, seit Jahrzehnten doch dann drauf verlassen. Also ich war wirklich, was sauer auf Ali Carter, nicht nur allgemein, sondern jetzt auch speziell in diesem Match. Gut, dass er dann immerhin die letzten 2 Frames der Session noch geholt hat, sodass es jetzt nur 4-5 steht. Aber wenn der mit der Chancenverwertung weitermacht, also das ist, dann ist er wieder ein absolutes Freilos für Ronnie O'Sullivan. Also wirklich, der echt auch nicht gut gespielt hat. Natürlich immer wie kommen da die einzelnen Bälle, wie gesagt, wo du auch mit Recht sagst, Mensch, das hat uns gefehlt. Das ist einzigartig. Das ist das ultimative Genie des Snooker. Aber da kam auch viel dröges Beiwerk zwischendurch.
Das Lustige ist ja, dass selbst das Live-Scoring dieses Match anscheinend nicht interessant genug fand, um die 50-Plus-Breaks dann doch aufzuzeigen, die es gab. Ali Carter und O'Sullivan haben ja jeweils beide einen 107er-Break gespielt, das weiß ich noch. Aber
ja, damit sie auch wirklich gleich auf sind, aber ja, richtig. Also das Live-Scoring dachte sich, nee, ich hatte mit 237ern gerechnet oder 247ern, deswegen zeige ich das nicht an. Ja, so kennen wir das Live-Scoring auch.
Also ich hoffe, es funktioniert heute Nachmittag etwas besser und ich bin gespannt, ob O'Sullivan das nochmal auf die Füße fällt, dass er eine 5-2-Führung nur zu einer 5-4-Führung am Ende der Session gebracht hat. 5-4 führt Ronnie O'Sullivan, das wird heute Nachmittag beendet. Parallel dazu startet dann auch das vorletzte Erstrundenmatch, nämlich Luca Brissell gegen Ryan Day. Und auch Luca Brissell hattest du im Interview am Media Day, da hören wir mal rein.
The memories of this place 2 years ago, they're still quite strong, you know, walking up those stairs, lifting the trophy and the after party. or is it just so much has happened in your life?
Yeah, so much
you just move on.
True.
Yeah, if you think about it, it's been an incredible story, you know. I'm still proud of it. Always will be. And yeah, it's obviously I've got so many years left to make some new memories as well, so it's exciting.
How do you reflect on that epic, because you were behind in so many matches, beating decent players, obviously beat the great Master Mark in the final.
Yeah.
I mean, it's just astonishing.
Yeah, I mean, I don't think I could ever do it again. It was that difficult. No, not the way I did it. I mean, just the semi-final, the way I won it. I'm so far behind. He was playing so well, see. And yeah, all the other games as well, Williams and Sullivan, Selby, so incredible stuff.
But you're defending a lot of money because of the way the world rankings work. If you were to go out early, that might fluctuate your position for next season.
Yeah.
Am I reading too much into that? Do you worry about that? Are you worried about I've got to... Because you're defending £500,000, aren't you?
Yeah, I don't worry about it because obviously you just turn up and play and you try to win. And it's the same every tournament, so it's not really something in my mind. But
so the repercussions of next season, that's just irrelevant in terms of where you could drop out of 16 or work down the rankings.
Whatever happens, happens, and that's fine. And yeah, it's up to me to play well to get back in the top 16 if I would drop out. And it's always going to be difficult to be in the top 16. Yeah, obviously you want to be there for the tournaments like Shanghai, Saudi, stuff like that. So it's quite big. And, I think I need at least the final to get back there.
And you enjoyed your time as well, Jack. You went to all these countries. I saw on your Instagram. How many countries did you go to? There's lots, wasn't there?
A lot of countries. Too much traveling, maybe. Makes you really tired sometimes, but it's been enjoyable. And I think if I would win it again, I would just be more at home, you know, stay chill and not do so much. But first time win is always special.
Don't blame you.
It's difficult, isn't it? Because that's your moment in time, and it may never come again. Obviously, you hope it does come again, but you have to really seize it.
Of course, and I always live like that. You know, every day is a gift, so just try to enjoy it. And obviously, being a snooker player is quite a nice job to have. You know, it's a lot of fun, sometimes pressure, but mostly fun. And it's something you always have loved to do, so I'm grateful for that.
What does it feel like to walk back today, obviously not defending champion this year, but when you come back through the doors?
It was nice to see many people turn up, you know, like all the press, all the people, all the fans. It's good to see. It's a bit different than last year, I think. But it's special.
Luca, last year when you lost to Gilbert and you said, "I'm glad I'm not world champion anymore," can you explain why you felt like that?
What did I say? I'm glad.
You said you were quite glad that you were not world champion anymore.
Oh.
Yeah. Maybe you didn't feel like that, but you did say that.
If I said it, I would feel like that. I don't really enjoy it. Always being on table one, all the attention always. It is what it is. If you're world champion, and it doesn't bother me. I prefer to not be a world champion. So, I prefer to play on the outside tables. Most people complain if they don't play on the TV table. So I'm a bit different, but...
Was that not much fun though that year? Then all the attention on you as world champion. Not enjoy that.
No, I don't enjoy it because I'm not always really up for tournaments. So, but you're always in the spotlight, so you kind of feel like you have to play well. And some tournaments, I just want to go there and just hit some balls and not think too much. So it's difficult for me, but I can't complain.
Are you up for this one now?
Yeah, I am actually. Yeah, I've been a bit ill last few weeks. Same every year, actually. I'm always ill when I come to this tournament, so feeling better now and practicing much, feeling good.
Because you were hitting some really good form, but that was last time we saw you, I think it was in Wales. You start playing really well, and then it's quite a big gap, so can you keep that form up for this?
Maybe in practice it's been the same every day. I play well, but even before Wales I was playing well.
Yeah.
I got to Saudi final, quarters in the Scottish Open as well, and so it's been good. So it's up to me to keep the streak going.
What was the illness? Do you mind if you ask?
Oh no, just like a small fever, just feeling a bit tired. And stuff like that, yeah.
Are you based in New York now as well?
No, Belgium.
You've been spent a lot of time in New York.
I go there sometimes. Yeah, I was there 3 weeks ago.
Okay.
Yeah, it's always fun.
And the fitness for the triathlon, Ironman, how's that going?
Yeah, it's been good. It's been 6 times a week I train, so it's quite heavy, but. It's fun.
Are you trying to divide it up, those six time?
At the moment, still just running and cycling. Okay. Not picked up swimming yet, so I need to start soon though.
Because aren't you doing it soon? Isn't it planned to do it maybe next year or the year after? Have you got a goal in mind or something?
28, 29, something like that. No pressure.
That'd be great. We'll do a whip round and it'd be fantastic. You could do a sponsored Ironman or something. So.
Yeah.
That is hard. That is hardcore.
Ronnie said recently that if he was to pay to watch one player, he'd pay to watch you. Yeah. Did that mean anything to you?
I didn't know that, so that's a nice compliment. I can understand because I'm really open, very attacking, quite quick. So I can understand it. And I'm the same. If I would have to pay, I would pay for Ronnie or Thousand Tong.
Yeah.
All his housekeeping.
And do you play that to be entertaining, or is that just because you like to do that style of play?
That's just natural for me, because I mean, for me it's really tough to really knuckle down and fight for every ball. I don't see the point, but I can understand why other people do it, but for me it's no point, because I mean, it's just a game and I just want to enjoy the game like I've always done as a kid, and so it's more about fun and entertainment than winning.
Is that easy to keep that attitude when there's so much money on the line and so much pressure out there?
For me it is, yeah, because I don't really think about the money, you know. I think if you're good and you're skillful, you're always going to get money, so it's just about the game. And I think this mindset always going to help, you know, because when I see the winning line, I never panic, I just play the same game and I sort of get over the winning line quite easily.
Ryan Day in the first round, just your thoughts on him as an opponent?
Very tough player. If he's good, he's really good, so he can be really dangerous, and I'll have to be quite on my game to have a chance to win.
Are you going to be back and forward to Belgium again between matches?
Yeah, I'm going to leave now, back to Belgium, and then come back on Tuesday.
And you will do that if you keep winning?
No, I don't think so, actually. No, I think if I win, there's only 2 days in between, it's not enough to go back.
What car are you driving now? Have you got a collection of cars still, or are you starting us off?
Just a Porsche Taycan. It's good enough for one person.
But you did buy some cars after you won. Have those?
Yeah.
Have you leased those back? Have you got rid of those? Are they in the garage?
I sold the Ferrari to the same guy I bought it to, and he gave me a really good price, so that was good. And then I bought one for my now ex-girlfriend Laura. Obviously I'm back single now, so one car is enough.
Yeah, but you. Do you have a fascination with cars?
No,
has that changed now?
I have a fascination with beautiful things.
Okay.
So for me, it's art. I like everything that looks really nice, like even a picture. It can really fascinate me. Anything that looks nice is.
Who's your favorite artist?
Oh, you mean like real art? No.
Well, you tell me. You say you like art.
No, I mean, I see.
You see the beauty.
I see a car as art. I see a watch as art. I see everything as art.
It's probably how you look at the snooker table, probably as well. Is there maybe an element of that? I don't know. You know, some people they say artists on the table. Or maybe I'm drawing too many things.
Yeah, it's looking too far.
Is he going
too deep? No.
Cool.
No, thank you, Luca.
Thank
Good
you.
Luck.
Cheers.
Cheers. Cheers.
Ja, Luca Brissell gegen Ryan Day. Kati, das ist das Erstrundenmatch bei dieser Snooker-Weltmeisterschaft, wo sich die Snooker-Götter gegenseitig angucken, mit den Schultern zucken und sagen, übernimmst du das?
Genau, also da wird jetzt irgendjemand so eine Snooker-Gotting-Tour zusammenmischen und das so als Konfetti über den Tisch werfen. Und wir gucken mal, was bei rauskommt, weil es kann alles bei rauskommen. Also Luca Brissell fand ich auch ein interessantes Interview da in der Gruppe, denn es war ihm, wie ihr hören konntet, ein absolutes Anliegen, nochmal zu betonen, dass er jetzt Single ist. Deswegen tue ich ihm den Gefallen hier auch bei Total Clearance. Falls diese Information für irgendwen relevant ist, ist es Luca ein großes Anliegen offensichtlich, dass wir das weiterverbreiten. Genau. Ja, also schauen wir mal, was Neu-Single Luca Brissell jetzt gegen Ryan Day zeigen kann. Umgekehrt, was Ryan Day gegen Luca Brissell zeigen kann. Also wir wissen es nicht. Wir können es nicht wissen. Es ist nicht möglich, eine Vorschau für dieses Match zu erstellen. Jede Statistik wird versagen. Es wird am Schluss doch ganz anders kommen, als wir es uns vielleicht gedacht hätten. Also das ist wirklich die Wundertüte unter den Erstrundenbegegnungen.
Und in der nächsten Runde wartet schon Ding Junhui, das heißt, da könnt ihr dann das Gleiche nochmal für hören, was wir euch dann erzählen werden. Also, das war's erstmal vom gestrigen Tag im Crucible. Heute geht's weiter. 11 Uhr, wie gesagt, Zhang Anda gegen Pang Yong-Shu. Parallel Sean Murphy gegen Daniel Wells. Zhang Anda gegen Pang Yong-Shu. Auch am Nachmittag, während Ronnie O'Sullivan gegen Ali Carter spielt. Parallel dazu Brissell gegen Day, der Start. Am Abend Selby gegen Wulaston, der Start. Und Judd Trump gegen Zhu Yulong, das Ende. Das war's von uns für heute. Morgen werde ich nach Sheffield fliegen und und Andreas und Kati werden euch auf dem Laufenden halten. Nächste Woche wird dann auch Noah natürlich öfter wieder zu hören sein hier und ja, wir machen weiter mit der Snooker-WM bei Total Clearance.
Gute Reise!
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.